Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Tag, Herr Kollege. Hallo.
Das Mobilitätsthema haben wir jetzt in den letzten Folgen etwas ausführlicher besprochen. Und jetzt bietet sich das nächste große Thema in der Energiewende an, nämlich der Gebäudesektor. Und ein Bereich, in dem du ja auch aktiv bist, ist Wohnraum mit allen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Frage an dich, haben wir da eine Herausforderung in Deutschland, was Wohnraum angeht?
Ja, das ist eine sehr sanft formulierte Frage, Henrik. Ich glaube.
Ja, du kennst mich ja, ich bin eher etwas defensiv, damit wir gemeinsam in die Offensive gehen.
Richtig, ich stehe ja bezüglich der Scharfkantigkeit meiner Formulierung oft auf dem anderen Ende des Spektrums. Also ich glaube, das ist tatsächlich eines der größten Probleme, was wir in Deutschland haben. Und was ich ganz interessant finde, es wird, man liest es jeden Tag, wenn man aufmerksam ist, irgendwie in der Zeitung. Aber dafür, dass das Problem so groß ist, ist es für mein Dafürhalten gar nicht so prominent. Ja? Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was in Deutschland gerade auf uns alle zurollt oder auch schon so teilweise uns überrollt hat. Und keiner hat es so richtig gemerkt. Das Problem ist gigantisch. Also wir alle kennen ja die Stories, wenn man sich in den Großstädten Berlin, München, was weiß ich wo, eine Wohnung sucht, dann ist man in der Regel da nicht ganz allein, sondern das ist ein echter, harter Konkurrenzkampf. Und wenn es dann auch noch eine Wohnung sein soll, die irgendwie günstig ist, die bezahlbar ist, dann ist das nahezu unmöglich. Ja. Und ich glaube, das unterschätzen die Menschen. Dieses Problem, was daraus resultiert, dass nämlich das, also keine Wohnung zu haben, keine angemessene Wohnung zu haben, das ist ja so ein Urproblem, also weil es ein ganz grundlegendes Bedürfnis anspricht, was wir haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Radikalisierung, die wir ja gerade überall erleben, ja, also die Radikalisierung, dass die Leute sich vom politischen Zentrum mehr an die Ränder bewegen, ja, das wird durch das Wohnungsthema gerade noch befeuert. Und ich glaube, deswegen ist es auch gefährlich, weil es nämlich, es ist so Dach über dem Kopf, das ist ja wie Essen und Trinken und Sicherheit. Das ist ein Grundbedürfnis und die Politik wäre eigentlich, sie tut es warum auch immer nicht, aber sie wäre eigentlich gut beraten, daran zu arbeiten und zu helfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die du sofort wahrscheinlich stellst, jo, wie?
Genau, also weil jetzt, ich habe natürlich immer die dann noch die energetische Brille, denn das, was halt überhaupt nicht funktioniert, ist die energetische Sanierung von Gebäuden im Bestand. Also ich denke, wenn man neu baut, dann gibt es die Auflagen auch da, ne, mit allem Für und Wider. Aber auch im Bestand gibt es halt wahnsinnig viele Herausforderungen, was die energetische Sanierung angeht, denn das betrifft ja dann die Personen, die dann in den Wohnungen wohnen, über die Nebenkostenabrechnung. Mhm. Denn ich muss ja den Stromverbrauch und vor allen Dingen halt den Wärmeverbrauch bezahlen. Und technologisch ist eigentlich ziemlich klar, es wird in Richtung Wärmepumpe gehen. Ich glaube, da müssen wir uns, nichts vormachen. Das ist die Zukunft. Das geht auch im Bestand. Aber es gibt zu wenig Anreize, weil dieser Marktvermietung, Mietung, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Ich sehe das ja selber dann beim Thema Photovoltaik aufs Dach mit dem Mieterstrommodell. Das ist jetzt zwar besser geworden.
Das haben sie aber jetzt ja gerade angepackt, ja. Aber da sind wir noch weit weg von unkompliziert. Hier müsste man doch, das ist ein hervorragendes Beispiel, was du nimmst, hier müsste man doch Rahmenbedingungen setzen, die Menschen motivieren, etwas zu machen. Die sagen, ey, das ist eine super Sache, ich kümmere mich darum, dass auf meinem neu gebauten Mietshaus eine Solaranlage ist und die Leute, die da drin wohnen, den Strom beziehen können. Jeder müsste darauf Bock haben. Ich kann dir du weißt, ich baue ab und zu Häuser und so, insofern spreche ich jetzt nicht aus fünfter, sondern aus allererster Hand. Ich baue gerade ein Mehrfamilienhaus, hat einen Investor gekauft mit fünf Parteien drin, Und der hat mir jetzt vor, keine Ahnung, das haben wir, vor 3-4 Wochen haben wir das ungefähr klar gemacht. Da hat er mir erklärt, er hat sich da jetzt mal mit beschäftigt, wie das ist, was er da alles machen muss. Also er musste eine Solaranlage, mussten wir draufbauen, weil es ein KfW 55 Haus. Mhm. Und er sagt, das ist halt jetzt so, ja, gut, Haken dran, aber er nutzt auch der Strom, der dort entsteht, den nutzt er auch und der wird ins Gemeinschafts-, der wird als für den Gemeinschaftsstrom benutzt, für die Beheizung der Wärme, also für die Bedienung der Wärmepumpe und ein bisschen Treppenhausstrom, aber das ist ja kaum was. Und er hat gesagt, und den Rest lassen wir einfach wegfließen. Hm. Und da habe ich gesagt, ja, wie wegfließen? Und er hat gesagt, lassen Sie mich damit in Ruhe. Das ist absolut, er sieht da eher juristische Fallstricke für ihn und Probleme und Stress und Auseinandersetzungspotenzial. Darauf hat er gar keinen Bock für die paar Euro. Das interessiert ihn nicht, was mit dem Strom ist. Wir sollen es einfach nicht anschließen. Was passiert? Dann hat er mich gefragt, was danach passiert. Wusste ich auch gar nicht so genau. Der fließt tatsächlich dann irgendwie ins Netz.
Aber ja, genau, klar.
Das ist so herrenloser Strom dann sozusagen. Und wenn, da ist mir klar geworden, wenn unsere Rahmenbedingungen, unsere regulatorischen Rahmenbedingungen so etwas induzieren, dann sind sie furchtbar schlecht. Hm. Ende der Diskussion. Da ist es uns als Deutsche wieder gelungen, irgendwas so chaotisch überzuregulieren, dass wir die Bevölkerung damit überfordern, und zwar so überfordern, dass sie sagen, okay, Herr, komm, wir schrauben so ein Ding aufs Dach, aber machen tun wir damit nichts. Völlig kontraproduktiv. Also wirklich, hier müsste man doch Anreize setzen, damit alle total Lust darauf haben und sozusagen auf diese dann ganz natürliche Art und Weise sich an diese Zusammenhänge gewöhnen. Das spricht sich rum. Die Leute sozusagen finden das eines Tages normal, dass man Energie so nutzt. Wir schaffen das Gegenteil. Aber das ist nur ein Beispiel von Überregulierung. Nur mal ein Gefühl für die Zahl. Vor 30 Jahren gab es in Deutschland ungefähr 5000 Bauvorschriften. Vor 30 Jahren, 1990. Schätz mal, wie viele Bauvorschriften es heute gibt. Mach mal eine Schätzung.
Boah, ja gut, das ist jetzt natürlich fies. Jetzt, also, sie wird auch immer nicht weniger geworden sein, die Zahl. Ich würde mal sagen 15.000.
Es sind 3. Es sind 20.000.
Okay, krass.
Und ich meine, das sind nur 30 Jahre. Und das, wir haben Wohnungsmangel. Ja? Das war schon damals, waren die Trends zu erkennen. Und da fällt uns nichts weiter ein, als dieses ganze Verfahren so irre zu verkomplizieren. Ich habe ja selber damit zu tun, was du heutzutage, wenn du alles, wenn du eine Wohnung baust, stehst du immer mit einem Fuß im Gefängnis, weil du womöglich irgendeine Vorschrift nicht einhältst. Und teilweise sind die Vorschriften sogar widersprüchlich. Da musst du Kompromisse zwischen den beteiligten Handwerkern verhandeln. Und wie üblich am Ende, keiner will haften. Jeder lässt sich von dir eine Freistellung unterschreiben. Also das ist völlig crazy.
Das ist immer das Problem, ne? Also keiner will Verantwortung übernehmen, weil dann am Ende doch wieder irgendeiner klagt und Geld von dir will, ne?
Richtig. Also das ist ganz schlimm. Und was wir hier brauchen, um zu der Frage zurückzukehren, eine total krasse, radikale Entbürokratisierung. Die in anderen Ländern lachen die sich über Deutschland tot. Du müsstest mal gucken, wie in anderen Ländern gebaut wird. Und das ist jetzt keineswegs so, also auch europäischen Ländern. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Entwicklungsländern oder so. Also entwickelte Volkswirtschaften, die mit uns vergleichbar sind. Und trotzdem können ja da Leute in Häusern offensichtlich wohnen. Und das funktioniert, ohne dass die ganze Zeit sich gegenseitig hören, Thema Schallschutz, dass permanent Leute durch Feuer, Thema Brandschutz ums Leben kommen, dass das alles null effizient ist, was Energie und Baustoffe betrifft. Es geht ja einfacher, nur in Deutschland kriegen wir das nicht auf die Kette.
Ja, aber das, da bin ich natürlich dann zu weit weg von den Regularien, beim Bauen, wie viel deutsches Recht oder deutsche Normen sind und was dann europäisch ist.
Das meiste ist
was dann vielleicht dann aber auch der Deutsche eher übererfüllt als jetzt in Nachbarländern. Also ich sehe mal den Vergleich bei der Datenschutzgrundverordnung. Da sind wir ja als Deutsche auch immer sehr vorsichtig, währenddessen andere Länder das eher progressiv auslegen und da nicht so ein Riesenproblem haben. Ja. Wir sind einfach die Bedenkenträger, also wenn man das jetzt mal so kulturell über einen Kamm scheren will, scheint das so, also ich weiß nicht, ob der Vergleich, wahrscheinlich wird der hinken, aber ich glaube, ein bisschen passt der, zumindest gefühlt, ohne dass ich jetzt das in Zahlen belegen könnte.
Ja, also ganz sicher sind wir ausgesprochen kompliziert bei sowas. Also das ist eine Antwort auf die Frage, radikal entbürokratisieren, einfach Vorschriften streichen, das alles vereinfachen und dadurch, aber auch noch durch andere Maßnahmen, im Prinzip es schaffen, dass die Leute Lust haben zu investieren. Hm. Anders geht's ja nicht. Wie wollen wir denn mehr Wohnungen bekommen, außer es kommt jemand, der sagt, ich nehme jetzt meine Million in die Hand und baue Wohnungen. Also es geht ja gar nicht anders. Wir müssen die Investoren einladen, zu investieren und hier aktiv zu sein, Wohnungen hinzustellen. Und genau das, ich meine, das krasseste Beispiel ist diese verrückte Berliner Politik. Da wird ja hier in Deutschland, wir reden ja ernsthaft über Enteignungen und so weiter, über Rückverstaatlichung von Wohnungsportfolien, über Begrenzung von Mieten in bestimmten Situationen und so. Das alles klingt für einen Investor, könnte ich mir vorstellen, jetzt nicht überaus sexy. Und wenn ein Investor, der heute überwiegend global denkt, wenn der sagt, wo soll ich investieren, dann mit Sicherheit nicht in einem solchen Markt. Als damals diese Mietpreisbremsthematik in Berlin auf den Tisch gekommen ist und dann auch über Enteignung und so gesprochen wurde, da gab es erste ausländische Investoren, die haben sich einfach zurückgezogen von diesem Markt. Dabei ist Wohnen in Berlin im Hauptstadtvergleich ein absolutes Superschnäppchen. Hm. Also wenn man Berlin mal auf dasselbe
London,
Madrid und so hebt.
Ja? Genau. Also da kommt es ja noch dazu. Ne? Also
Das ist ja alles total billig. Ja? Und was immer dagegen gehalten wird, ist, dass die Leute halt dann nicht mehr dort wohnen können, wo sie seit 40, 50 Jahren gewohnt haben, weil da ganze Viertel gentrifiziert werden und so. Ja, das stimmt. Das kommt dann damit her. Die Frage, die man sich nur stellen muss, ist, wo ist die Alternative? Weil das ist ja eine ganz normale marktwirtschaftliche Entwicklung, dass die Leute, die mehr Kohle haben, warum auch immer, dass die sich auch eher aussuchen können, wo sie wohnen wollen. Und das verdrängt logischerweise die dann Schwächeren in Vororte, in ländlichere Gebiete und so weiter. Das kann man jetzt aus einer eher linken Brille natürlich als Hochverrat betrachten und sagen, das geht alles nicht. Das geht auch jedem zu, das Ablehnen, einer solchen Position ablehnend gegenüberzustehen. Aber die Alternative ist dann halt eine ganz extreme Wohnungsnot. Das produziert das. Das muss den Leuten klar sein, dass mit solcher Politik eine unfassbar hohe soziale Ungerechtigkeit überhaupt erst geschaffen wird. Hm. Und das finde ich gefährlich. Und das ist vielen, glaube ich, gar nicht klar. Da denken viele gar nicht drüber nach.
Ja, was ich jetzt gerade mal im Hintergrund ein bisschen geguckt habe, und das Statistische Bundesamt hat natürlich dazu Daten. Mhm. Und zwar einmal die fertiggestellten Wohnungen pro Jahr. Und zwar seit 1950 bis heute. Ne? Da haben wir also jetzt über 50er bis Mitte der 70er Jahre waren wir bei, ich sag mal so zwischen 500 und 600.000 Wohnungen pro Jahr.
Wir brauchen ungefähr 400 pro Jahr.
Genau. Das ist auch der langjährige Durchschnitt. Also von 1950 bis heute sind auch 400.000. Und der Einbruch kam also Mitte der 90er. Das war ja wahrscheinlich dann nochmal nach der Eingliederung der ehemaligen DDR. Da wird wahrscheinlich nochmal ordentlich nachgebaut. Und seitdem ist es auf dem absteigenden Ast und hat sich jetzt stabilisiert bei rund 300.000 Wohnungen, die fertiggestellt werden pro Jahr. Also 100.000. Quasi zu wenig. Und das Zweite, und das ist natürlich jetzt dann auch nochmal ein wichtiger Aspekt, die Wohnfläche pro Person ist halt gestiegen. Ne? Ja. Also klar, wir wollen alle in schöneren, größeren, schickeren Wohnungen wohnen. Also, ja, klar kann man sagen, der Vergleich hinkt so ein bisschen. 1960 war die Wohnfläche, lag die so bei ungefähr 20 Quadratmetern pro Person.
Ist jetzt schon bei 25 oder 30,
ja. Nee, Wohnfläche pro Kopf ist jetzt bei 48. Also, das kommt jetzt ja auch noch dazu, dass du auf die gleiche Grundfläche weniger Leute bekommst, weil einfach der Bedarf da ist, dass du mehr Platz haben möchtest.
Der Achtung, auch ich glaube aber, Achtung Henrik, ich glaube, ein bisschen hinkt der Vergleich. Ich habe vor einiger Zeit mal was gelesen, da ist es bei etwas über 30 rausgekommen. Du musst es nämlich bereinigen, um die durchschnittliche Haushaltsgröße, also pro Kopf.
Also ja, also die Daten, die gibt es jetzt leider nicht von 1950, sondern dann nur von 1991 an. Da gibt es also die Wohnfläche pro Wohnung.
Genau.
82 und jetzt sind wir bei 92 Quadratmeter. Mhm. Aber dann der parallele Trend ist, der dann halt das auch noch untermauert, dass ja die Familiengrößen oder die Personenanzahl in den Wohnungen bundesweit abnimmt. Ne? Das heißt, genau. Fast viel mehr Single-Haushalte, die sich einfach entwickeln, sodass natürlich dann die Pro-Kopf-Wohnfläche einfach ansteigt. Oh, wir sind jetzt hier bei 48 Quadratmeter im Jahr 2021, so die letzten Zahlen vom Statistischen Bundesamt.
Kann mir jetzt übrigens nicht verkneifen, eine kleine so ein bisschen zu pieksen Richtung linken Rand. jetzt, wo wir über die durchschnittlichen Wohnungsgrößen und so weiter reden, das alles wird durch Mietpreisbremsen und so ein Zeug ja noch befeuert. Ist nur niemandem klar, obwohl es ein relativ simpler Mechanismus ist. Aber das führt ja dazu, dass du im Prinzip immer motiviert bist, nie aus deiner Wohnung auszuziehen. Ja, dass du, weil immer, wenn ein Neuvertrag zustande kommt, wird ja auf Reset gedrückt und dann wird auch wieder mehr bezahlt. Ja, dann werden die Mieten angehört. Es ist ja ganz, ganz schwer, Bestandsmieten zu erhöhen. Und deswegen sind diese ganzen Regulierungsmodelle eine Inspiration, nichts anzufassen und solange du irgendwie kannst, in deinem alten Mietvertrag zu bleiben. Auch wenn du alt wirst, wenn du verwitwest, wenn deine Kinder alle aus dem Haus sind und so weiter. Es ist sogar oft so, dass wenn du sagst, ach, eigentlich brauche ich jetzt gar keine 120 Quadratmeter mehr, da gibt es Fälle, wo es viel billiger ist, auf 120 Quadratmetern zu wohnen, als auf 60 Quadratmetern eine Neuvertragsmiete zu machen.
Naja, klar.
Und deswegen bleiben die Leute alle in vielen Fällen viel zu großen Wohnungen, die sie auch dem Markt auf diese Art und Weise, diesen Wohnraum, diesen zu viel Wohnraum, der wird ja dem Markt entzogen. Das ist vielen überhaupt gar nicht klar, wie diese ganzen Mietpreisregulierungen in Wirklichkeit funktionieren. Mir ist es schleierhaft, warum ein Politiker, der irgendwie doch auch in der Lage sein müsste, diese Zusammenhänge zu erkennen, wie die überhaupt auf die Idee kommen, im Parlament die Hand zu heben für solche Entscheidungen, die Probleme manchmal erst schaffen, oft sie aber noch vergrößern oder regelmäßig. Hm. Also das ist ganz schlimm, weil die verknappen den Wohnraum noch extra. Es ist total krass, was hier passiert, wirklich. Wenn du dich da mit Leuten aus anderen sozusagen politischen Sozialisierungen unterhältst, die stehen fassungslos daneben, die verstehen gar nicht, wie das alles sein kann. Warum solche Probleme in Deutschland überhaupt erst geschaffen werden.
Ja, vor allem, weil jetzt auch der deutsche Wohnmarkt ja auch nochmal anders ist als in vielen anderen Ländern. Wir sind ja eher Mieter, währenddessen in vielen anderen Ländern hast du ja dann eher Eigentum, was dann weiter verkauft wird. Ne? Also das heißt, du mietest in Anführungszeichen bei der Bank statt bei einem Vermieter. Ja. Aber es ist ja bei in der Schweiz, in Großbritannien, USA.
Ganz Skandinavien sind ja alles Eigentümer.
Ja. Ja, das ist, und dann verkaufst du es halt weiter. Und zahlst die Miete über den Kredit an die Bank.
Genau. Hängst halt immer, Achtung, am Zinsniveau.
Ja. Genau, ja, klar. Das ist ganz andere Risiken.
Weil die Leute, die dort, wo das so etabliert ist, Wohnungen sozusagen zu kaufen, ja, und die Miete wird als, der Kapitaldienst wird dann ganz normal als Miete betrachtet, das kann man ja machen, da gibt es jetzt gerade schon viele Probleme, weil die Leute sich die großen Wohnungen, die sie sich bei 1% Zinsen halt leisten konnten, jetzt bei 3-4% Zinsen eben nicht mehr leisten können. Ja. Das führt natürlich auch ganz schnell zu krassen Schieflagen, wo man aber ehrlich sagen muss, diese Schieflage, die gibt es dann in diesen Ländern direkt, die gibt es bei uns auf Seiten des Vermieters nur. Ja. Wenn er halt nicht ganz langfristig finanziert hat. Und das ist auch wieder ein Element, warum der Vermieter sagt, also der Investor-Vermieter sagt, dann besser nicht, mache ich was anderes. Und das wiederum schafft keinen neuen Wohnraum.
Ja, ja, genau. Ich meine, nächster Aspekt, um nochmal die Brücke zum Mobilitätsthema zu schlagen, ist ja dann die Infrastruktur. Ich meine, wir haben ja genug Regionen in Deutschland, du hast jetzt vorhin München, Berlin, Hamburg, also die Metropolregionen, da ist Wohnraum halt teuer, auch als ich Köln, selbst also Freiburg als Metropolstadt im Schwarzwald oder im Breisgau. Ich glaube, Freiburg ist die Stadt, ohne dass ich jetzt da die Quelle zu habe, bei dem die Leute mit die längsten Anfahrtswege zur Arbeit haben, weil die halt sehr weit ins Umland ziehen müssen, wenn sie Wohnraum haben wollen und das in Kauf nehmen. Man kennt das ja so aus London, wo du dann irgendwo im Speckgürtel oder im zweiten Speckgürtel von London wohnst und dann jeden Tag 1,5 Stunden mit S- und U-Bahn rein und raus pendeln musst. Das hast du ja in Deutschland, also ich sag mal, seltener.
Genau, das, naja, die Leute sind auch noch gar nicht dran gewöhnt in Deutschland. Die würden das eher noch unerhört finden. Ja? Dabei ist das in vielen anderen Ländern eigentlich heutzutage ganz normal. Wenn du dir das die Situation in London und Paris anschaust, da wundert sich überhaupt gar keiner, dass die Leute sich in der Regel das nicht leisten können, in der Innenstadt dieser Hauptstädte zu wohnen, sondern da ist es ganz normal zu commuten. Das ist völlig normal. Bei uns ist das dann eher ein Sozialverrat, wenn das von den Leuten verlangt wird. Was ich finde, was da eine Rolle spielt, und vielleicht hattest du das auch eben im Kopf bei deiner Bemerkung, man kann das ja auch nicht isoliert betrachten von einem gut verfügbaren ÖPNV. Genau. Das heißt, wenn es einen guten, organisierten, funktionierenden Nahverkehr gibt, dann ist es ja überhaupt gar nicht schlimm zu commuten. Dann sitzt du halt eine Weile morgens in der S-Bahn oder so, um an deinen Arbeitsplatz im urbanen Gebiet zu kommen. Aber das ist ja bei uns, guck dir mal, das Musterbeispiel ist Berlin. Ja? Und um Berlin drumherum zu wohnen, das ist traumhaft. Da gibt's ja super, super tolle Gegenden, wo es auch alles nichts kostet, wenn du mal die Stadtgrenzen überschreitest. Ja? Ja, ja. Nur, wie kommen die Leute dorthin? Weder sind die Straßen richtig tippitoppi ausgebaut, das ist alles immer verstopft, noch gibt es ganz tolle ÖPNV-Verbindungen. Wenn es das alles gäbe, dann wäre das Problem nur halb so groß. Aber auch ist fehlallokiert bei uns.
Nein, ich glaube, es gab vor vielen Jahren, glaube ich mal, die Werbung eines großen deutschen Automobilherstellers, der dann sagte, ziehen Sie doch aufs Land, dann haben Sie es weiter in die Stadt, um dann halt mit einem sportlichen Auto zur Arbeit zu fahren. ich glaube, in der heutigen Zeit, man weiß jetzt ja nicht nur die Metropolregionen, sondern halt auch andere Regionen, aber da brauchst du dann halt auch Arbeitsplätze. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das geringere Problem, aber du brauchst halt dann die Infrastruktur, ne? Genau. Also Krankenhaus, Ärzte, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, kulturelles Angebot. Das spielt ja auch noch alles eine Rolle. Und auch das darf man nicht vergessen, sobald du mal einmal Familie gegründet hast, bist du ja dann doch nicht mehr so flexibel und ziehst von Süd nach Norddeutschland oder umgekehrt für den Job, weil du sonst ja die Familie aus ihrer Sozialstruktur reißt. Kannst du machen. Ist aber als Kind, also für Kinder ist das ja ätzend hoch 3. Das heißt also, auch da brauchst du natürlich irgendwelche Möglichkeiten, deine Sozialstrukturen beizubehalten.
Ja. Ja.
Also von daher, das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Und was dann jetzt wieder aus der energietechnischen Sicht dazu kommt, wir kommen halt auch nicht voran, den Wohnraum so bereitzustellen, dass er günstig ist in der Nutzung. Also du hast natürlich halt deine Mietkosten, die du zahlst, damit halt das Invest in das Gebäude läuft. Aber dazu kommen dann noch die Lebenshaltungskosten. Jetzt haben wir halt diese Hochinflationsphase erstmal wieder hinter uns gelassen. Auch die Energiepreise sind wieder auf einem vernünftigen Niveau. Aber wie geht das in den nächsten 5 oder 10 Jahren weiter? Und idealerweise bin ich dann Mieter, Mieterin in einer gut gedämmten Wohnung, in einer modernen Wohnung oder Haus und habe wenig Sorgen, dass ich jetzt in den nächsten 10 Jahren den nächsten Energiepreisschock bekomme.
Ja.
Und die Auflagen sind ja auch sehr hoch. Andererseits muss man natürlich sagen, ohne Auflagen, also ohne regulatorische Auflagen, wird es wahrscheinlich gar nicht gehen, weil man dann wahrscheinlich möglichst billig baut. Und billig heißt energetisch nicht optimal. Aber das ist ja so ein Spagat, den man dann machen muss.
Absolut. Und man muss natürlich im Auge haben, das kostet halt alles was. Also heutzutage, wenn du ein ganz normales Haus hinstellst, also Quadratmeter Eigentumswohnung, kostet das ungefähr 4.000 Euro. Also kommt immer ein bisschen drauf an, ja. Aber 4.000 Euro, das ist fast normal, ja. Wenn du dir vorstellst, dass du darauf einen Kapitaldienst von 6% erbringen musst, also Kapitaldienst, Zins und Tilgung, ja, wenn du sagst, die 4.000 Euro will ich refinanzieren, ist ja egal, ob du das alles von einer Bank nimmst oder ob du sagst, nee, ich nehme es vom Sparkonto, auch dann willst du im Zweifelsfall Zinsen drauf haben auf dein Geld, vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Bankkredit kostet. Ja. Also sollte es in der Regel sein. Jetzt rechnen wir mal ganz konservativ mit 6% nur. Das bedeutet, du hast pro Quadratmeter, der 4.000 Euro kostet, jährliche Einnahmen von 240, also zwei jährliche Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen von 240 Euro. Das durch 12 sind 20 Euro pro Quadratmeter pro Monat. Das ist in Deutschland im Prinzip außerhalb der Ballungszentren, wo es dann aber deutlich mehr als 4.000 Euro kostet, weil der Grund und Boden sehr viel teurer ist. Das ist gar nicht möglich. Ich lebe in einer südpfälzischen Kleinstadt. Wenn ich heute käme und sage, ich habe ein schickes neues Haus gebaut, dafür brauche ich jetzt 20 Euro Miete, sonst rechnet sich das nicht. Das wird mir überhaupt gar keiner abkaufen, weil sich die Leute das nicht vorstellen können und weil die Leute überhaupt noch nicht an diese Preise gewöhnt sind. Aber die Preise, die macht nicht irgendjemand, der Millionen verdient, mit Häuser bauen, die 4.000 Euro kosten, da hast du noch gar nicht so irre viel verdient, sondern das liegt daran, dass du heute Technik, Gutachten, Fachleute, Isolierung, alles Mögliche da einbauen musst, was die Preise total in die Höhe bringt. Hm. Aber keiner ist bereit, 20 Euro zu bezahlen. Und das sind nur die Kosten. Da ist noch gar keine Marge drin. Ja? Also ja, das ist klar. Und das ist das Problem, ja. Und deswegen stagniert alles. Deswegen kommt das alles nicht in die Pötte.
Ja, und als Vermieter, egal ob Privatperson oder Unternehmen, interessieren dich jetzt ja, wenn wir bei dem Beispiel der Energiekosten bleiben, ja, die Energiekosten nicht, die laufen über die Nebenkostenabrechnung. Das ist dir relativ egal. Da hast du ja nichts mit zu tun. Du hast ja eigentlich nichts davon, dass deine Wohnung energetisch optimal ist. Und der Wohnungsnot, die Wohnungsnot ist ja so groß, dass jetzt auch keiner sagt, nee, die Wohnung nehme ich nicht, die ist energetisch in einem schlechten Zustand. Weil es ja einen Mangel gibt an Wohnungen und kein Überangebot.
Ja.
Also, dass du da sagen kannst, ja gut, also du kannst ja Kaschemmen vermieten, also das ist, ich sag mal jetzt auf der Ebene von Studierenden, die sich da eine Wohnung suchen, also da kriegst du ja Kram angeboten, das ist ja. Also gesundheitsgefährdend, ne? Wenn du da irgendwie Schimmel und solche Sachen hast. Das darfst du ja alles nicht vergessen.
Ja.
Also das ist ein... Aber jetzt dann die Frage, was kann man denn da tun?
Anforderungen runter. Also es gibt zwei Hebel. Die Finanzierung vereinfachen durch... Also das ist ja auch genau das, was der Staat bei vielen Sozialwohnungsförderprogrammen macht. Er übernimmt einfach die Kapitalkosten. Teilweise oder komplett. Ja. Das heißt, wenn der Staat sagen würde, hier, ich brauche Wohnungen, ich muss mithelfen, damit Wohnungen auf den Weg kommen, dann müssen die Kapitalkosten, die 6%, die wir eben beispielhaft genutzt haben, die müssen runter. Sonst funktioniert es nicht. Auf der einen Seite. Und der zweite Hebel, den man bedienen kann, ist von 5.000 auf 20.000 Vorschriften runter auf 2.500. Und Dafür aber auch klar geringere Anforderungen im Hinblick auf Schallschutz, Barrierefreiheit, all das Zeug. Ja? Du musst ja in Deutschland barrierefreie Wohnungen bauen, die musst du bauen und ausstatten, obwohl die niemals barrierefrei gebaut werden. Ich habe eine Wohnung gebaut, da ist eine 68-jährige Dame eingezogen, das ist eine Erdgeschosswohnung und die war als barrierefreie Wohnung bestimmt. Hessischen Bauordnung. Jetzt sagt die Frau, sie will das aber so im Bad hier gar nicht haben. Sie sitzt doch gar nicht im Rollstuhl. Da sage ich, gute Frau, das tut mir furchtbar leid. Ich muss es aber so machen, weil das ist die Vorschrift. Das versteht eine fast 70-Jährige gar nicht. Die sagt, das ist doch meine Wohnung. Ich habe die doch gekauft. Ich will ein anderes Bad. Und da sage ich, ja, aber die Landesbauordnung will, dass sie das Bad wollen. Weißt du, was das Ergebnis ist? Ich gebe der das, so wie es vorgeschrieben ist. Ansonsten würde ich mich ja angreifbar machen.
Ja.
Und die baut das Bad, ein neu gebautes Bad einer niegelnagelneuen Wohnung um.
Ah ja, klar.
Wirklich, das ist der normale Wahnsinn in diesem Land.
Ja, das, also, was ich mich da immer frage, ich meine, diese ganzen Normen, das ist jetzt ja nichts, was, man hat ja schon mal das Thema, was jetzt ja nur politisch entwickelt wird, sondern da sind ja dann auch Interessensgruppen mit beteiligt.
Klar.
In Ausschüssen, und ich kenne es jetzt selber aus der Solarbranche, als ich dann in den Ausschüssen des Landtags als Gutachter oder Experte geladen wurde. Da klar, da treffen sich auch unterschiedliche Ansichten aufeinander, die dann in diesem Ausschuss, das war der Energieausschuss des Landtags, dann den politischen Vertreterinnen und Vertretern erklären, wie die Sicht der Dinge ist oder wie meine Sicht der Dinge ist, damit die dann eine Entscheidungsfindung haben. Aber das sind ja dann auch, und auch in dem Gremium waren natürlich Unternehmensvertreter dabei, die ihre Interessen vertreten. Und da würde ich jetzt euch sagen, jemand, der Schallschutz verkauft, sagt, oh, da muss richtig viel Schallschutz rein. Das heißt also, das ist natürlich jetzt auch eine, also die Interessensvertreterinnen und Vertreter der Unternehmen haben natürlich Einfluss und machen es damit natürlich auch komplizierter. Das heißt also auch da müsste natürlich, was diese Entbürokratisierung angeht, die wir auch schon mehrfach besprochen haben, müsste natürlich auf Seiten der Unternehmerschaft auch was passieren und sagen, pass auf, wir machen alle einen Schritt zurück und finden dann einen neuen guten Kompromiss.
Ja, oder wir haben starke Entscheidungsträger. Weil du sagst jetzt zu Recht, das ist auch genauso wie du sagst, da gibt es eine riesen Bauindustrie-Lobby, ja, also Baumaterialien-Industrie-Lobby. Die steht dahinter und sagt, aber Politiker, du musst hier den Schallschutz, das müssen wir mal so und so regeln, im Hinterkopf haben, damit ich meine ganz schönen Produkte verkaufe. Da brauchst du halt kluge und gerade stehende Politiker, die sagen, machen wir nicht, weil verkompliziert und verteuertes Bauen schafft ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Nein, dann hat sich das erledigt. Es gibt ja eine Legislative, die das entscheidet. Ja?
Genau.
Die müssen anders entscheiden. Entscheiden tun nicht die Lobbyisten. Die Lobbyisten sitzen nur auf der Schulter und erzählen die ganze Zeit irgendwelche Geschichten.
Genau, genau. Und da die Frage, also auf wen müsste denn dann die Legislative hören? Also ich würde immer sagen, ja gut, dann hört auf die Wissenschaft, denn die ist völlig unabhängig oder argumentiert in der Regel objektiv. Aber das passiert ja auch nicht so häufig.
Ja, auf wen hat sie vor 20, 30, 40 Jahren gehört?
Ja, war das ist eine gute Frage. Das,
weißt du, ich glaube, das ist das, du kennst meine Einstellung dazu, das ist das Urproblem der Schwäche unserer Politik, das ist keine Bestenauslese. Da sind die Leute, die haben einfach keine Ahnung. Da müssen Leute hin, die Ahnung vom Bauen haben. Die selber Ahnung vom Bauen haben. Und den Auftrag, den sie als gewählter Abgeordneter haben, mit der Ernsthaftigkeit erfüllen, wie das jeder Wähler erwartet. Aber das sind ja nicht, das sind ja Berufspolitiker, die machen heute Medizin, morgen bauen, übermorgen innen, die machen irgendwas anderes. Da werden Posten hin und her verschoben und verteilt. Oft zu Leuten, die gar nicht die Thematik durchdringen. Und die hören dann natürlich auf Leute, die ihnen die ganze Zeit irgendwelche Risiken natürlich in buntesten Bildern ausmalen. Das heißt, wir brauchen eine starke, eine gebildete, funktionsfähige Politik, damit von 20 wir runterkommen auf 2,5 oder 5 wieder oder was weiß ich was oder vielleicht auch nur 10, das war ja auch schon mal.
Naja, ich würde sagen, fangen wir mal klein an, von 20 auf 10.
Genau, um da die richtigen Maßnahmen einleiten zu können und um dem Land diesbezüglich zu helfen. Das ist das Urproblem, was wir haben.
Ja, sehe ich auch so. Ich befürchte nur dann, also auch doch dann das politische Spiel zu spielen. Da hast du natürlich dann als jemand mit unternehmerischer Erfahrung nicht so wirklich viel Interesse dran, ja, weil das politische Geschäft ja nun mal auch
genau das
nicht nur schöne Seiten hat, sondern auch viel zäh. Ne? Also man kriegt ja jetzt ja in der aktuellen Darstellung, was so allein die Europawahlvorbereitung angeht. Also du musst da schon ein dickes Fell haben.
Absolut.
Aber gut, das brauchst du im unternehmerischen Feld auch. Also ist ja nicht so, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auch da ist ein harter Ton. Das heißt also, wie so überall, wir müssten entbürokratisieren. Das sagt sich halt immer so leicht. Aber der Weg müsste wirklich sein, da mal Entscheidungen zu treffen, die, also jetzt können wir beide jetzt als Wissenschaftler an der Hochschule sagen, die objektiv sinnvoll sind und nicht subjektiv getrieben werden durch Interessensgruppen, die zwar alle richtig sind, aber dass man dann sagt, das wird schon gut gehen. Ich sag mal, das Lebensrisiko muss man auch mal in Kauf nehmen, damit man nichts überreguliert.
Ja, vielleicht auch gucken, wie es die Nachbarn machen. Weißt du, das ist ja vielleicht ein leichter erster Schritt. Warum guckt man nicht einfach und vergleicht mal die Bauvorschriften in anderen Ländern, aber schon Apfel und Apfel vergleichen, Frankreich, Skandinavien, Benelux, ja, Großbritannien, und sagt, okay, was machen die denn anders?
Ja.
Und können wir uns da vielleicht orientieren und können wir vielleicht mal mit dem Abspecken dort anfangen, wo die anderen gar nichts haben? Das ist ja greifbar, das ist ja jetzt, das ist nicht die Erfindung des geschnittenen Weißbrots, von dem ich gerade rede.
Nee, natürlich nicht, nee, genau. Also das auf jeden Fall. Klar, man, die haben natürlich dann auch nochmal andere Rahmenbedingungen, aber gehen müsste das eigentlich, würde ich jetzt auch mal behaupten. Aber ich glaube, also in der Runde kriegen wir sowieso nicht diskutiert. Wir werden es aber weiter beobachten, denn der Gebäudesektor bleibt neben dem Verkehrssektor das große Sorgenkind, was das ganz, ganz große Ziel Energiewende angeht. Das haben wir jetzt noch gar nicht oder noch am Rande mal angesprochen. Da müssen wir natürlich auch gucken, wie wir da vorankommen und welche Lösung es da gibt, die, wie es ja immer so schön heißt, technologieoffen sind, aber sinnvoll technologieoffen und nicht irgendein dann auch noch ein Politiker-Quatsch ist, der gerade en vogue klingt. Das ist auch die falsche Richtung. Ich glaube, das sparen wir uns mal auf für eine der nächsten Episoden.
Sehr gern, Herr Theesen.
Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst.
Danke fürs Organisieren.
Immer gerne. Hören wir uns beim nächsten Mal.
Jawohl, bis dahin.
Ciao. Ciao. Die nächste Folge ist wieder eine Sonderfolge. Wir haben den 5. Donnerstag im Monat. Da haben wir immer ein Sonderthema und Christian und ich haben uns Lukas Müller noch einmal eingeladen. Mit ihm haben wir schon mal vor längerer Zeit gesprochen. Als Absolvent des Umweltcampus, der sich mit dem Thema Sustainable Finance nun in den letzten Monaten und Jahren im Rahmen seiner Doktorarbeit beschäftigt hat. Und Christian und ich werden dann gemeinsam mit Lukas mal darüber sprechen, was ist eigentlich Sustainable Finance und wie kann das nachhaltige Wirtschaften einen wesentlichen Beitrag leisten für den Klimaschutz. Das werden wir uns dann nächste Woche anschauen und in 2 Wochen gibt es dann die nächste reguläre Folge. Da werden wir uns mal mit dem Strommarkt beschäftigen. Also wie funktioniert eigentlich der Strommarkt in Deutschland und in Europa? Wie müsste er in einer Idealvorstellung funktionieren? Das werden wir dann in 2 Wochen mal beleuchten. Wie kann der Strommarkt der Zukunft oder wie sollte der Strommarkt der Zukunft aussehen? Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.